Hey, wir sind Pia und Maren, Sexualberaterin und Psychologin, und du hörst Lustwandel, ein Podcast über weibliche Sexualität jenseits von Scham, Schmerz und Schweigen.
Mit einer Einladung, transgenerationalen Prägungen auf die Schliche zu kommen. Für mehr Selbstverbindung, Körperliebe und Sinnlichkeit. Viel Spaß!
Hallo, ihr Lieben! So, wir sind zurück aus der Winterpause und wir durften einige wunderbare, tiefe, tabubrechende Gespräche führen in der Zwischenzeit. Unter anderem mit Paulita Pappel jetzt hier in dieser Folge ein ganz, ganz tolles Gespräch, was entstanden ist, was unser Denken über Pornografie wirklich sehr, sehr stark verändert hat. Da dürft ihr euch drauf freuen. Wir wollten aber vorher einmal etwas thematisieren, was sich jetzt in der Winterpause sehr in der Welt ausgebreitet hat. Und das ist die gesamte Affäre um die Epstein-Files und alles, was sich da gezeigt hat. Natürlich ist das hochrelevant für Lustwandel und wir werden darauf eingehen, sowohl bei Instagram als auch hier im Podcast und sind jetzt gerade dabei zu schauen, wie wir es machen wollen. Es ist uns richtig, richtig wichtig, da ganz klar Haltung zu zeigen und auch gemeinsam mit euch zu schauen, wie können wir auf das reagieren, was sich da zeigt, wie können wir einen eigenen Umgang damit finden und wie können wir es auf eine Art und Weise ins Bewusstsein holen und ins Gespräch holen, sodass das, was auf dieser Welt jetzt passieren darf und muss, damit so etwas zukünftig nicht mehr passieren kann. Was können wir da tun? Wie können wir das angehen? Und auch auf die psychologischen Mechanismen schauen, die dahinter stecken, dass sich solche horrenden, schrecklichen, absurden Dinge abspielen können. Gemeinsam mit euch schauen. Und das ist wirklich was, da vergeht uns jegliches Lachen. Und da ist es uns richtig wichtig, in aller Ernsthaftigkeit gemeinsam mit euch drauf zu schauen und gar nicht, kein bisschen diesem Schrecken, diesem Horror, diesen grauen Taten auszuweichen, indem wir daran vorbeifühlen oder daran vorbeidenken, sondern ganz direkt anzusprechen und zu adressieren, was da passiert ist, weil wir es für absolut notwendig halten dafür, dass so etwas in Zukunft nicht wieder passieren kann, dass wir diesem Grauen ins Auge schauen. Die Frage ist allerdings, wie machen wir das, ohne uns selbst darin zu überfordern? Wie machen wir das, ohne ein Gegenüber im Gespräch damit zu überfordern? Und was gibt es jetzt zu tun? Und das ist eine Stelle, wo sich ganz klar zeigt, Themen rund um Sexualität sind selbstverständlich politisch und wo sich die absolute Schattenseite von dem zeigt. Und ich habe auch keine Lust, meine Emotionen dazu wegzuretuschieren. Es ist einfach grausam und schlimm, was sich da abspielen konnte. Und es zeigt auf das, was da in dem, was wir mit Lustwandel versuchen zu verkörpern und wo wir versuchen, eine Orientierung anzubieten, wo es hingehen kann, wie absolut notwendig das ist, weil sich eben einfach auch zeigt. Einer der Wirkmechanismen, die dazu führen konnten, dass sich das so zutragen konnte, dass das so passiert ist, ist, dass wir in unserer Gesellschaft der Sexualität keinen gesunden Platz geben, sondern sie verzerren und sie wegschieben an Stellen, sodass sie auf eine Art und Weise sich Bahn bricht, die unendlich gewaltvoll sein kann. Und natürlich spielen da noch andere Dinge mit rein. Da spielt noch das riesige Thema Macht mit rein und Machtmissbrauch. Und was wir da sehen, eine Perspektive darauf, die man darauf einnehmen kann, ist, dass sich da auf schreckliche Art und Weise zeigt, was passiert, wenn Machtmissbrauch und unterdrückte, verzerrte Sexualität aufeinandertreffen. Und jetzt möchten wir euch erstmal für den Moment ganz viel Spaß wünschen bei der Folge mit Paulita Pappel, die wirklich, wirklich eine wahnsinnig interessante Auseinandersetzung mit Pornografie geworden ist. Und wir kommen dann nochmal auf dieses sehr ernste Thema an anderer Stelle zurück.
Hallo Paulita, wir haben heute Paulita Pappel bei uns zu Gast und ich freue mich ganz, ganz doll und bin ein bisschen aufgeregt, weil ich das so toll finde, was du machst und dir schon einige Zeit folge.
Vielen, vielen Dank, dass du mich dabei hast. Ich freue mich auch total.
Ja, schön. Ach, das freut mich. Genau, ich würde sagen, steigen wir gleich ein. Du hast nämlich ein neues Projekt. House of Love and Lustery, spreche ich es richtig aus?
Genau richtig, ja.
Ich fand es nämlich gar nicht so einfach, ehrlich gesagt, dazu zu recherchieren und zu verstehen, was ist das denn überhaupt? Und dann dachte ich mir irgendwann, also ich glaube, ich habe so einen groben Eindruck davon gewonnen, was das ist. Aber ich dachte mir, okay, ich frage dich einfach am besten, was es ist, und dann kannst du es am besten erklären. Also, go.
Gerne, es ist sozusagen mein neues Leidenschaftsprojekt. Und zwar, Lustery ist ja eine Plattform, wo echte Paare sich selbst filmen. Das heißt, für mich ist das so wie ein, das heißt ja eigentlich auf Porn-Sprache, sage ich jetzt mal, Amateur-Couple-Porn. Es ist für mich wie ein Archiv von das Sexleben und Beziehungsleben von Paaren überall auf der Welt. Und eins der Lieblingsformate, sage ich jetzt mal, auf Lustery von den Usern sind, ist es Gruppensex. Also wenn, genau, wenn Paare entweder eine dritte Person zu sich nehmen oder zwei Paare miteinander, das mögen die Leute aus der Community am liebsten schauen. Und aus der Idee irgendwie kam dann die Idee, eine Art Reality-TV-Show zu machen, wo wir vier Paare zu einer coolen Villa bringen und die 5 Tage lang irgendwelche Challenges machen müssen und sich kennenlernen und zusammen irgendwie vieles erleben. Und am Ende dann eine große Orgie stattfindet. Und das ist House of Love and Lustry. Also eigentlich wie so ein Reality-TV-Show, sowas wie Love Island oder Temptation Island oder wie die alle heißen. Diese ganzen Formate, die ja so beliebt sind. Aber diese Formate zeigen immer, ich finde, die verkaufen immer Sex, ohne den zu zeigen. Und ich
Ja.
dachte, wir machen es anders. Wir zeigen alles. Das heißt, wir haben richtig viele Sexszenen, wo aber sozusagen, ne, die Kamera nicht wegfährt oder unter der Bettdecke oder so weiter, sondern wir schämen uns für nicht und zeigen halt die gesamte Interaktion. Und das ist es.
Genau, das wäre nämlich auch gleich meine nächste Frage gewesen, was es von anderen Reality-Formaten unterscheidet. Also ist das der, ich sag mal in Anführungszeichen, einzige Unterschied? Gibt es noch mehr Unterschiede?
Ich würde sagen, ich meine, ich habe selbst einmal bei einem Reality-TV-Show mitgemacht, nicht als ja, nicht als Person, die im Reality-TV-Show war, aber als Consultancy und Regisseurin. Und ich meine, ich glaube, das weiß mittlerweile jeder. Diese Reality-TV-Shows sind extrem gescriptet. Was ja jetzt nicht schlimm an sich ist, ist ja ein Unterhaltungsprodukt, aber die werden ja so verkauft, als wären die nicht gescriptet, ne? Und ja, also sag mal so, die haben mit der Reality wenig zu tun. Und ich finde, dass wir, also wir haben auch eine Art Skript geschrieben und es gibt einen, ich sage jetzt mal, einen Anteil an inszenierte Situationen. Jedoch ist für uns total wichtig, dass die Menschen und die Interaktion echt bleiben. Und wir machen das in Zusammenarbeit mit den Paaren. Also wir wollen, meine Erfahrung bei Reality TV ist es oft, ne, Menschen so ein bisschen gepusht werden. Ein Konflikt wird irgendwie erzeugt oder es wird, ja, manchmal werden die Leute irgendwie, lassen die nicht schlafen und dann gehen sie noch in Confession Room. Ist ein bisschen grenzwertig, finde ich manchmal von der Praxis.
Ja.
Und für uns sind natürlich ethische Produktionsweisen absolut wichtig und unabdingbar. Und deswegen liegt es für uns total viel Wert drauf, dass wir zusammen mit den Paaren, dass wir schauen, wie wollt ihr euch darstellen, ne? Wo wollt ihr hin? Und wir pushen sozusagen niemandem über ihre Grenze. So.
Wie macht ihr das zusammen mit den Paaren dann zu gucken und auch sicherzustellen, dass es alles ethisch ist?
Wir haben ein langes Casting-Prozess, wo wir erstmal ganz viel Informationen von den, wir kennen schon die Paare, weil die sind ja schon auf unserer Plattform. Wir haben eh ein enges Verhältnis mit allen Paaren, die auf unserer Plattform sind. Also mein Team vor allem, das Content-Team. Das heißt, wir kennen sie schon von deren Videos und alles, was die Interaktion, die wir mit denen gehabt haben. Dann haben wir ein ja, langes Casting-Prozess, wo wir schauen, dass wir wirklich eine Konstellation von Menschen finden, die auch wirklich Bock aufeinander haben, wo alle sagen, ja, ich habe Lust hierauf, ich habe Lust auf die anderen Menschen. Und wir besprechen ziemlich, wir schaffen sozusagen einen Rahmen, wo wir sagen, okay, das ist der Rahmen und das alles wäre drin. Nichts muss, aber das ist sozusagen eigentlich, ne, wo wir uns bewegen werden. Und wir klären ab im Voraus, auch intimitätskoordinationsmäßig, wo sind die Grenzen, wo sind die Wünsche, sodass wir die ganze Information haben, sodass wir einen Rahmen schaffen können, was für alle einen Safe Space sozusagen schafft.
Okay.
Und bei jeder Interaktion haben wir haben immer eine Intimitätskoordinatorin am Set. Entschuldigung. Alle Schritte werden sozusagen in Absprache geführt. Das heißt, für uns, also für mich als ethischer Set heißt Information, Transparenz und Kommunikation an jeder Stelle. Und das ist, was wir ja gewährleisten.
Das mit der Intimitätskoordinatorin wäre auch mein oder eine meiner Fragen gewesen, weil ich glaube, das ist ja auch ein relativ neuer Job in Anführungszeichen und dass ganz, ganz viele Produktionen das ja auch gar nicht haben.
Ja.
Seit wann habt ihr das? Wie arbeitet ihr mit ihm oder ihr? Wie habt ihr ihn oder sie gefunden?
Ich bin selbst Intimitätskoordinatorin, Netflix-Ausgebildete, genau. Und ich habe in sehr viele Produktionen, also alles von Warner Bros., Netflix, Amazon, Tatort, habe ich gemacht. Das heißt, ich bringe schon einiges an Erfahrung mit und ich mache auch Intimitätskoordination für meine eigenen Pornodrehs zum Teil, wenn es kleine Teams sind. Und für das Format, jetzt konkret House of Love and Lustry, haben wir eine Person im Team, die auch Intimitätskoordination Erfahrung hat. Und sie, wir haben zwei sogar im Lustry-Team. Und sie hat dann, weil ich ja auch Host und Showrunner war, das sind dann viel zu viele Hüte. Man darf nicht eigentlich, oder man kann es einfach nicht alles schaffen. Und vor allem die Figur der Intimitätskoordination, gerade beim größeren Dreh, sollte etwas unabhängigere Rolle sein, die jetzt nicht im Regie oder die nicht bestimmte Entscheidungen treffen muss, weil sonst gibt's, kann es zum Machtkonflikt, Interessenkonflikt werden. Und deswegen, ja, für mich was ist bei Schutz selbstverständlich, dass diese Figur dabei ist. Ich arbeite schon mit IntimitätskoordinatorInnen und mache selbst Intimitätskoordination im Porno schon seit Jahren. Genau, und für dieses Format war umso wichtiger, weil Menschen ja sich schon sehr verletzlich zeigen. Weil, es sind lange Drehtage, die sind ja real und wir haben eine Kamera auf denen gestellt die ganze Zeit. Und dann muss man einfach schauen, dass es eine Person gibt, die auf sie aufpasst, die sie auffangen kann, wenn irgendwas ist und die einfach für die da ist und eben diese Gespräche gerade vor den 16 führt und moderiert und guckt, dass auf alle achten und dass nochmal externe Augen auf dem Ganzen achten.
Ja, und würdest du sagen, dass es auch ein feministisches Format ist?
Gute Frage. Fangfrage. Ich sag mal so, ich selbst bin feministisch schon immer gewesen. Allerdings hat sich meine feministische Perspektive auf Pornografie in den letzten 20 Jahren sehr geändert. Ich war früher der Meinung, viel, viel früher, also als ich 16, 17 Jahre alt, dachte ich, Pornografie ist Werkzeug des Patriarchats, um Frauen aufzuopfern und auszubeuten. Und es gibt falsche Ideen über Sexualität und weibliche Sexualität und so weiter und so fort. Gleichzeitig hatte ich eine große Faszination für Pornografie und dachte, was stimmt nicht mit mir eigentlich?
Ja.
Ich bin in Spanien aufgewachsen, bin mit 17 nach Berlin. Natürlich die Stadt, wo man irgendwie sich selbst sexuell austoben kann. Und hatte das große Glück, beim Gender Studies Seminar an der Uni über Sexarbeit zu hören. Und das war erstmal für mich eine große Erleuchtung. Ich dachte so, okay, warte mal, was ist das mit der Sexarbeit? Habe dann recherchiert, verstanden. Sexarbeit ist der Name für selbstbestimmte Arbeit. Man muss das trennen von anderen Sachen, die einfach Verbrechen sind und keine Arbeit. Und habe somit verstanden, okay, ich kann Feministin sein und Porno machen. Also Pornografie ist nicht an sich patriarchal oder sexistisch, sondern es ist natürlich immer eine Frage von, was für eine Intention hat es, was spiegelt und so weiter und so fort. Und dann habe ich angefangen, Pornos zu machen und für mich war klar, ich mache feministische Pornos und dachte immer noch, ich bin ein bisschen was Besseres als diese andere bösen Pornos, bis ich natürlich die Industrie kennengelernt habe, die böse Mainstream-Industrie und habe die Menschen in der Industrie kennengelernt und habe gemerkt, ganz vieles ist ein Vorurteil gegenüber der Industrie und das Bild, was in den Medien dargestellt wird, ist oft verzerrt, ist oft, also ich sage jetzt nicht, dass die Industrie nur gut ist, natürlich nicht, keine Industrie ist es, weder die Musikindustrie noch die Filmindustrie, natürlich passieren da Sachen, die nicht okay sind, natürlich werden da Menschen manchmal schlecht behandelt. Das ist schrecklich und da müssen wir in jeder Industrie dafür kämpfen, dass es nicht so ist. Natürlich ist die Pornindustrie nicht besser. Natürlich gibt es doofe Menschen, aber es ist nicht schlechter als andere Industrien. Ich glaube, das ist die Lüge, die Medien erzählen, dass wir viel schrecklicher. Und vor allem diese Idee, dass die Bilder, die da gezeigt werden, sexistisch sind oder nicht feministisch sind, ist für mich problematisch, weil das geht davon aus, dass Frauen prinzipiell einfach keine Lust an Sex haben. Also ne, viele von der Kritik, die am Pornos gemacht wird, wird zum Beispiel gesagt, ja, die Frauen, die haben da immer Lust. Als wäre das was Schlimmes. Weißt du, irgendwann so, ja. Also als wäre eine Frau, die Lust auf Sex hat, eine Männerfantasie. Ich meine, warte mal. Eine Frau kann sehr wohl Lust auf Sex haben. Das ist auch bitte keine Männerfantasie. Das ist ja eine sexistische Ansichtweise zu meinen, eine Frau würde keine Lust haben. So? Genau, so lange Rede, um deine Frage zu beantworten. Aber ich habe dann gemerkt, ich finde es problematisch, manchmal über feministische Pornografie zu reden. Wenn es jetzt nicht, also klar, wenn ich jetzt ein Kunstprodukt mache, was so einen klaren feministischen Diskurs bedient, dann klar, dann ist das feministische Pornografie, genauso wie wenn man über feministische Literatur oder feministischer Film redet. Aber ich finde, oft wird diese ethische Pornografie oder feministische Pornografie Begriff benutzt, um sozusagen diese Trennung zu machen, zu sagen, es gibt die gute ethische feministische Pornografie und dann gibt es die böse Mainstream-Pornografie. Und ich glaube, diese Unterscheidung hilft uns nicht. Ich finde, die reproduziert eben diese Ideen über Frauen sind Opfer, die werden ausgebeutet und so weiter und so fort. Und ich glaube, dass am Ende schafft das Stigma, das schafft Scham und schlechte Gefühle gegenüber Pornografie. Und ich glaube, das ist nicht produktiv. Also in meiner Erfahrung, das schadet uns allen. Es schadet die Beziehung, die wir Pornografie haben und daraus folgen auch die Beziehung, die wir mit Sexualität überhaupt haben.
Mini-Memo. Pornografie als Projektionsraum. In gesellschaftlichen Diskursen wird Pornografie schnell als per se gewaltvoll oder unmoralisch verstanden. Und das ist aber problematisch, denn diese Logik rückt Frauen pauschalisiert in eine Opferposition. Pornografie ist sicher nicht automatisch emanzipatorisch, aber sie ist auch nicht automatisch gewaltvoll. Sie ist ein Medium, das auf gewaltvolle oder selbstermächtigte, moralische oder unmoralische Art und Weise genutzt werden kann.
Ist meine Perspektive feministisch? Ja. Ist das Produkt, was am Ende rauskommt, zum Beispiel bei House of Love and Lustry, was ganz dezidiert ein Unterhaltungsprodukt ist und jetzt keine Kunst und keine politische Aktion erst in erster Linie? Weiß ich nicht. Ich finde, darüber kann man sich streiten. Was denkst du?
Ich fand das auch total schwierig. Also wie gesagt, ich fand es überhaupt erstmal schwierig, dass Produkt zu verstehen aus den Infos, die mir so zur Verfügung standen. Genau, und habe dann auch irgendwie ganz viel recherchiert und irgendwie versucht einzuordnen, was genau das ist und ist es ein feministisches Produkt, ist es ethisch alles produziert und so weiter. Wie genau arbeiten die Menschen, die sich dort zeigen wollen, und fand es aber auch schwierig. Ich fand einfach so insgesamt schwierig, es einzuordnen. Jetzt gar nicht nur in die Kategorie feministisch, sondern eigentlich so insgesamt in alle Kategorien fand ich es schwierig, das einzuordnen. Deswegen, ja, finde ich das einfach total spannend, was du erzählst und auch wie du darauf gekommen bist und so weiter. Und wenn du jetzt vor allem auch sagst, mit Sexualität und woher kommen wir, was Sexualität betrifft und irgendwelche Reproduktionen von patriarchalen Gedanken, die halt teilweise in unserer aller Köpfen ja leider feststecken. Und unser Thema ist ja transgenerationales Erbe, transgenerationale Last weiblicher Sexualität. Wo stehen wir jetzt gerade mit unserer Sexualität und warum stehen wir da, wo wir stehen? Und da wäre jetzt auch meine Frage so ein bisschen an dich. Wie merkst du das in deiner Arbeit mit einmal House of Love and Lustry, aber auch insgesamt in deiner Arbeit? Du hast es jetzt gerade schon so ein bisschen angedeutet, aber das fände ich ganz spannend, darüber noch mehr zu erfahren.
Ja, ich finde die Frage unfassbar spannend und total wichtig, auch gerade im feministischen Diskurs, sage ich jetzt mal, darüber zu reden, weil ich mache ja sehr viele unterschiedliche Sachen halt. Ne? Ich mache dieses, was ich gerne als dokumentarischer Porno bezeichne, weil es ist kein... Das sind einfach nur Menschen, die keine Rolle spielen, die keinen Skript folgen, die zeigen sich einfach so, wie sie sind, die reden über ihre Beziehung und nehmen eben Momentaufnahmen auf von ihrem reellen Sexleben. Ich mache aber auch andere Art von Produktion, die viel mehr ja, Charakteren haben, eine Narrative, eine Geschichte erzählen oder einen ästhetischen Kunstanspruch haben. Und ich mache aber auch Sachen, die sehr hardcore sind. Also ich drehe sozusagen Szenen von BDSM, Kink, Gangbangs, ne, was so für manche Menschen, auch manche Feministinnen, so ganz schlimm sind. Und ich komme eben von dieser, oder ich bin aufgewachsen mit einem feministischen, mit meiner feministischen Erziehung und hatte eben, was ich vorhin meinte, diese Idee von, diese Angst vor Pornografie und Prostitution, ne? Ich habe mich davon bedroht gefühlt. Ich glaube, es gibt einen großen Teil, ganz viele Menschen innerhalb, die sich in Feminismus positionieren. Angefangen mit Ali Schwarzer natürlich in Deutschland, so, das ist, ne, die Person, die ja die Porno-Bewegung in den 80ern gestartet hat und durchgeführt hat und bis heute noch gegen Pornografie und Sexarbeit sich positioniert, leider. Und ich verstehe es. Und ich glaube, es hat zum Teil ein bisschen auch es ist eine Generationsfrage. Nicht nur, weil in den 80ern gab es schon die sogenannte Sex Wars und Feministinnen, die gesagt haben, nein, wir können Pornos machen und haben Pornos gemacht und feministische Pornos gemacht. Aber es ist schon auch, glaube ich, eine Generationsfrage. Und ich musste mich damit viel auseinandersetzen und gegen meine eigenen Vorurteile und das, was ich gelernt habe und die Erbe sozusagen, das ich bekommen habe, mich davon befreien. Und ich glaube, dass meine Perspektive darauf ist, dass wir haben so viele Jahre, Jahrhunderte von Gewalt an Frauen erlebt. Und das, ich weiß nicht, ich bin jetzt keine Epigenetik-Expertin, aber ich glaube, das sitzt irgendwo tief in uns drin. Und diese Angst vor sexueller Gewalt, sexualisierter Gewalt, ist da. Und ich glaube, das ist Teil von dieser Angst gegenüber Pornografie und alles, was irgendwie mit Sexualität zu tun hat. Und ich glaube, es ist eine Aufgabe vom Feminismus, aber nicht nur von uns allen, Sexualität neu zu definieren, Sexualität in der Gesellschaft neu zu definieren und zu sagen, wir können Sexualität zelebrieren. Es muss einen Raum geben, also ich glaube, es muss einen Raum geben, wo wir, weiß ich nicht, sexualisierte Gewalt und Machtausnutzung und das alles denunzieren und sagen, das ist schrecklich und das muss geändert werden. Klar, MeToo, klar, wichtig. Aber auch wichtig zu sagen, aber Sex ist schön und kann schön sein. Wir sind sexuelle Wesen, wir sind sexuelle Subjekte, wir haben ein Begehren. Unsere Sexualität ist komplex und ist nicht nur Händchen halten und romantische Komödien. Man kann auch hart und kann auch sich mit Gewalt auseinandersetzen in einem gesunden Rahmen. Und ich finde diese Wiederaneignung von Sexualität total wichtig. Und das ist eben für mich meine treibende Kraft eigentlich. Und das steht hinter alles, was ich mache, letztendlich.
Ich finde es total schön, Wiederaneignung von Sexualität. Da resoniere ich total mit und denke mir so, ja, das ist auch genau das, was wir machen wollen. Sich die eigene Sexualität wieder aneignen und auch zu gucken, was ist denn überhaupt meine Sexualität und was ist vielleicht auch gar nicht meine Sexualität, sondern sind nur irgendwelche Bilder, Gedanken, Verhaltensmuster, die ich übernommen habe, aber die gar nicht meine eigentlich sind.
Ja.
Und das finde ich auch einfach super, super spannend.
Super faszinierend. Und das ist schwierig, weil ich finde, manchmal gibt es nicht so eine endgültige Antwort. Ich meine, wir sind Teil, also ne, dieses, okay, was ist meine Essenz? Was bin ich außerhalb dieses kulturellen Kontext, in dem ich aufgewachsen bin? Ich glaube, mich gibt's nicht außerhalb dieses Kontext. Weißt du, was ich meine? Ich glaube, es ist super wichtig. Ich bin total bei dir. Ich denke, man muss die Sachen reflektieren und überlegen, okay, wo kommt das vielleicht her? Aber ich finde, manchmal geht es in eine Richtung, wo wir uns so psychoanalysieren oder fast pathologisieren. Und ich finde das nicht so produktiv. Also klar, natürlich ist gesunde, also mentale Gesundheit wichtig und sich zu überlegen. Aber manchmal überpsychonalisieren wir uns oder überpathologisieren wir uns, wo es einfach nicht nötig ist. Manchmal ist so, okay, ich habe dieses Begehren. Ich kann dir jetzt nicht genau sagen, wo der herkommt, ob ich mit 2 Jahre alt irgendwie ein Lied gehört habe oder einen Film gesehen habe oder ein Bild gesehen habe, was mich geprägt hat. Keine Ahnung. Aber vielleicht ist es nicht so wichtig. Vielleicht ist es okay, einfach zu sagen so, okay, das turnt mich an. Bisschen weird. Weiß nicht genau, warum. Aber es muss ja nicht schlimm sein. Ich muss mich nicht dafür schämen. Ich muss mich nicht schlecht fühlen, weil ich finde, diese Scham und Schuldgefühle, die bringen uns nicht weiter. Und, ja. oder? Ich finde, wenn man sagt, so, hey, guck mal, so ist es nun mal, was mache ich daraus? Und dann kann ich eine Entscheidung treffen, dann kann ich sagen, so, okay, ich will diesem Begehren nachgehen und schauen, wo ich das, wie gesagt, auf eine ne, bewusste und gesunde Art und Weise das ausleben kann oder nicht. Ich kann sagen, okay, das ist für mich nicht in Einklang mit meinem, mit dem Rest meines Lebens, mit meiner Identität und ich möchte halt was anderes ausprobieren, was anderes forschen. Super. Ich glaube, der Raum sollte da sein, dass wir selbstbestimmt entscheiden, was will ich nachgehen, was will ich nicht nachgehen. Aber eben ohne diese Scham und diese Schuld, was ich glaube einfach sehr präsent ist in diesem ganzen Thema, oder?
Ja, voll, das glaube ich auch. Und wir sind nämlich auch gerade dabei, uns mit Fantasien auseinanderzusetzen. Also ich sag mal so, Fantasien ist ja erstmal so ein bisschen schwammig. Ich würde sagen, dass da zum Beispiel auch Kinks und so weiter mit drunter fallen. Und dass es, wie du meintest, einmal ganz, ganz oft pathologisiert wird und einfach ein super schambesetztes Thema ist. Also ich würde sagen, bei Frauen noch mehr als bei Männern, wenn wir jetzt so im binären Geschlechtssystem reden. Aber ich würde sagen, gesamtgesellschaftlich ist es einfach total das schambesetzte Thema. Und da frage ich mich teilweise auch, warum, beziehungsweise wie können wir das aufbrechen? Und du jetzt, die sich im Medienkontext bewegt, wie, also was würdest du sagen, woher kommt es medial betrachtet oder wie könnten wir es auch medial betrachtet aufbrechen?
Ich glaube, es kommt ganz klar, diese Idee von Pornografie überhaupt und dass man bestimmte Sexualität, dass es eine Norm gibt von die Sexualität ist okay und die ist unnormal oder dieses Pathologisieren kommt natürlich von länger her. Ne? Aber medial, dass man sagt, okay, diese Bilder dürfen nicht gezeigt werden, das ist ziemlich neu. Das Wort Pornografie, man denkt immer, ah, Porno kommt vom Altgriechen, ist ein altes Wort, stimmt gar nicht. Pornografie ist ein ziemlicher Neologismus von 18. Jahrhundert, so 1800. Und zwar in dem Moment, wo Archäologen Pompeji entdecken, die Stadt, die ja unter dem Vulkan war und dann, es ist so ein tolles Fund ist, weil man kann wirklich so viel von der Stadt sehen und noch, es ist so ne, geblieben worden. Und dann finden die ganz viele Darstellungen von Sexualität. Die finden, ne, Zeus, sie fickt mit Schwänen und Riesen, Phallus, also Penisstatuen und Penisse irgendwie überall in den Straßen irgendwie gemacht. Und die sind erstmal, ne, die guten weißen, alten, weißen Männern, die nehmen sich die Hände auf den Kopf und sagen so, oh Gottes Willen, was ist das alles? Sind das Popst? Warum sind das so viele Darstellungen von Genitalien und all? Und die verstecken das alles. Die nehmen das alles in einem geheimen Kabinett in Neapel und sagen, das muss man verstecken. Das dürfen Kinder und Frauen und Männer aus dem, ne, ohne gebildete Männer nicht sehen, weil das würde die pervertieren. Mhm. Und da kommt das Wort Pornografie. Da wird es so als, also sozusagen in dem Konzept von Pornografie, weil andere Kulturen hatten nicht eine Unterscheidung zwischen, okay, das ist ein Bild, was pornografisch ist, was eine explizite Sexualität darstellt und das ist Kunst. Griechenland hatten Kunst und da wurden Penisse und fickende Menschen gezeigt. Also, ja. Kein Problem. Und erst dann wird sozusagen definiert, okay, Bilder, die ne, Sexualität darstellen, das heißt Pornografie und das gehört zensiert. Das heißt, in dem Konzept von Pornografie ist innen drin sozusagen inhärent ein Konzept von Zensur drin. Ja. Und immer mit diesem Diskurs, man muss die andere schützen. Man muss sie, es ist immer entweder die Frauen, die Kinder oder eben die ungebildeten Männer damals, die dürfen natürlich nicht damit in Kontakt kommen, weil die können dann auf Ideen kommen. Na, wer weiß, ne? Und das sieht ich halt bis heute. Ich meine, diese Zäsur, die wir machen, diese Trennung von, ne, das darf nicht, kommt daher. Kommt aus einer religiösen Moral. Ne? Und das ist schade, weil wir, ich finde, das zieht sich durch die Gesellschaft, weil wir ja auch in so einer krasse Bildgesellschaft leben, ne, wo Bilder einfach so einen wichtigen Teil unserer Gesellschaft sind und uns so prägen und uns zeigen, was ist real und was ist okay und was ist nicht okay. Ne? Welche Körper sind schön und welche nicht und so weiter. Okay. Und dass wir sagen, so, okay, Sexualität gehört nicht zur Gesellschaft, sondern muss irgendwie so getrennt. Das splittet ja auch irgendwie zum Teil unsere Identität. Ich meine, Sexualität ist ein wichtiger Teil unserer Identität. Und ich meine damit nicht Sex, also der Sexakt, sondern einfach, ja, unser Verständnis von Sexualität prägt einfach unser Charakter, unsere Identität, unsere Beziehung zu anderen Menschen. Und ich finde, diese Trennung ist verproduktiv, weil es spaltet uns und es hindert uns daran, uns selbst zu entdecken. Und uns eine integrierte Sexualität sollte Teil einer gesunden Identitätsentwicklung sein. Und deswegen ist sexuelle Selbstbestimmung eigentlich, oder sollte, ein Menschenrecht sein. Und sexuelle Selbstbestimmung heißt, ich habe genug Informationen, um meinen Körper zu verstehen, um meinen Körper zu benennen und um meine Sexualität kennenzulernen und zu erforschen, ohne Scham, ohne Angst und ohne Pflicht oder Zwang, irgendwas zu machen, was ich nicht will, oder irgendwas nicht machen zu dürfen, was ich will. Auch. Ne? Genau, und ich finde, deswegen ist es für mich am wichtigsten, wenn man sagt, okay, wie ändern wir das? Für mich ist so, ich sage, wir müssen gegen diese Zensur angehen. Mhm. Für mich, und das heißt für mich ganz konkret, Pornos, in Deutschland ist es ja so, du hast FSK 18 und das sind Filme, die ab 18 gesehen werden dürfen. Ja, fein. Ich glaube, es gibt vieles, was nicht altersgerecht ist für einen 8-Jähriger, 12-Jähriger, 16-Jähriger. Aber Pornografie ist ja anders. Pornografie ist indiziert. Pornografie bekommt kein FSK 18. Ich glaube, das ist ein Problem, weil warum nicht? Ich finde, es sollte FSK 18 Pornos geben auf der Mediathek, im ZDF und im Netflix und überall dort, wo Unterhaltungsprodukte sind. Weil warum nicht? Und ich finde, wenn wir offen darüber reden, wenn wir eben offen die Vertriebswege von Pornografie ändern, dann können wir, ermöglichen wir auch viel mehr Diversität nicht nur von Körpern, Sexualitäten, Identitäten, Sexualpraktiken, sondern aber auch von Formaten, von medialen Formaten. Mhm. Eben sowas wie ein Reality-TV-Show, was aber Sex zeigt. Oder ein narrativer Film, was aber Genitalien zeigt. Ich finde, das sollte Teil einer Gesellschaft sein, die einen gesünderen, unbeschwerteren Umgang mit Sexualität hat.
Ich finde auch, dass es so ein bisschen paradox ist, wie gesellschaftlich damit umgegangen wird. Weil einmal, wie du sagst, ist es total tabuisiert und irgendwie in der Schamecke. Und andererseits ist es überall und begegnet uns überall und ist total normalisiert. Und dazwischen klafft einfach so eine Riesenschlucht, die überwunden werden muss. Und ich fand auch das so spannend, was du gesagt hast, also wie Sexualität quasi betrachtet wird, weil mir begegnet es auch immer wieder, dass es gesehen wird wie, ah ja, okay, nice to have, aber dass es halt wirklich auch Teil der Gesamtgesundheit ist und dass es nicht nur nice to have ist, sondern dass es einfach ein wichtiger Teil von Identität ist, ein wichtiger Teil der Gesamtgesundheit ist, finde ich einfach, dass es viel zu wenig betrachtet wird und dass, ja, die meisten sehen es halt einfach nicht so.
Absolut.
Und ich glaube, das liegt halt daran, wie der gesellschaftliche Diskurs über Sexualität stattfindet.
Ja. Ja, und es ist halt, weißt du, wenn ganz oft, gerade wird ja diese ganze Medienpanik gemacht oder Moralpanik gemacht um die Kinder. Ah, die Kinder, gibt Porno überall, die bekommen schlechte Ideen. Und dann muss man das zensieren, man muss irgendwie das Internet sperren, damit die Kinder bloß nicht in Kontakt kommen mit irgendwelchen Bildern von Sexualität. So. Ich übertreibe das natürlich nicht. Ich denke natürlich, also, nur um das klarzustellen, ich denke nicht, dass Pornografie Kinder gezeigt werden sollte. Also, verständlich nicht. Es ist ein Erwachsenen-Unterhaltungsprodukt. So, ne? Und das, um das ganz klarzustellen, was irgendwie ein Doubt darüber war. Aber ich denke mir so, es wird davon von einer Krise gesprochen, von einem Problem. Und ich denke mir so, ja, es gibt eine Krise, nämlich der Mangel an vernünftige Sexualaufklärungsressourcen.
Ja, absolut.
Weißt du, genau, weil das braucht von mir. Weil was ist, es wird gesagt, ja, die Jugendliche schauen sich Pornos an, um über Sex zu lernen. Ja, warum tun sie das? Wo lernen die sonst über Sex? Oh, vielleicht ist das Problem. Ich müsste mir vernünftige, explizite vielleicht Darstellungen, Aufklärungsressourcen über Sexualität. Weil Jugendliche, und damit meine ich eben nicht Kinder, weil dort wird über Kinder gesprochen, aber du meinst irgendwie 16-, 17-Jährige, sag mir sorry. Mit 16, 17 war ich kein Kind. So. Also, weißt du, ich meine? Und mit 16, 17 möchte man vielleicht sehen, wie Vulven aussehen, wie Penisse aussehen. Weil eine ganz übliche Frage von jungen Menschen ist, bin ich normal? Sehe ich normal aus? Ist das bei mir zwischen den Beinen normal? Wie geht das alles? Ne? Und die brauchen Antworten. Die werden allein gelassen. Und dann, ja, was passiert? Ja, dann schauen sie sich dort, wo sie können. Und so im Porno schauen sie sich was an. Und dann gibt es Ärger. Und das ist einfach so albern, weil man denkt sich, es ist so offensichtlich, dass das Problem ist, das Tabu, die Zensur, dass man nicht offen darüber redet, dass man nicht vernünftige Sexaufklärung für Jugendlichen und Erwachsenen übrigens auch hat. Ne?
Ja.
Mini-Memo. Alleinlassen junger Menschen und Orientierungslosigkeit beim Medienkonsum. Wenn Jugendliche Pornografie nutzen, ist das unter anderem ein Zeichen von Orientierungssuche. Es fehlt also an Sprache, Kontext und Wissen über Körper, Lust, Grenzen, Konsens. Medienkompetenz bei sexuellen Inhalten bedeutet nicht, alles freizugeben, aber es bedeutet schon, besser aufzuklären, junge Menschen in der Auseinandersetzung mit diesen Inhalten nicht allein zu lassen. Und das ist genau das, was geschieht, wenn der Medienkonsum nicht thematisiert, sondern pauschal verurteilt und nicht besprochen wird.
Ich war letztens in einer Schule, also es war jetzt eine vierte Klasse, das waren tatsächlich noch eher Kinder, aber zur Sexualaufklärung in der Schule und habe mir da angeguckt, wie das funktioniert. Also da kam jemand Externes und hat das dann mit den SchülerInnen gemacht und das hat mich so ein bisschen aus meiner Bubble rausgeholt. Da habe ich dann gemerkt, ah, okay, ich habe mich sehr lange nur in meiner Bubble bewegt. Es ist gut, dass ich mal wieder raustrete.
Weil ja, wie war es? Erzähl mal.
Die hatten halt wirklich absolut überhaupt gar keine Ahnung. Also sowohl wie Körperteile benannt werden, als auch was Übergriffe anbelangt. Was sind Übergriffe? Was sind keine Übergriffe? Was ist in Ordnung? Was ist nicht in Ordnung? Die wollten sich, also weil dann war da so ein ganz großes Puzzle abgebildet, einmal von einem männlichen und einem weiblichen Körper, was die zusammengepuzzelt haben. Und die konnten sich das auch gar nicht angucken. Das war super, super schambehaftet. Und ich habe ehrlich gesagt erwartet, dass es ein bisschen mehr aufgebrochen ist und dass zumindest ein paar vielleicht mehr Ahnung über die Körperteile haben, als sie tatsächlich hatten. Also vor allem der weibliche Körper, die konnten wirklich überhaupt nichts benennen.
Oh wow, das ist tragisch.
Ja.
Ich hätte auch gedacht, dass mittlerweile mit, keine Ahnung, immerhin mit TikTok und so, aber gut, da ist auch alles zensiert, ne? Ja. Da kannst du auch nicht Sex schreiben, sondern musst Sex oder whatever schreiben. Da kannst du auch nicht Vagina und Vulva schreiben, weil dann wirst du gesperrt. So, ne?
Genau. Ja. Und also ich bin auch eh dafür, dass Sexualkunde ganz fest im Curriculum der Schulen verankert wird. Aber ich finde auch mit Pornografie, weil das halt oft der erste Zugang ist, den Jugendliche zur Sexualität haben und wie sie Sexualität lernen. Und dass da auch, dass das mit reingeholt werden muss, dass auch da angesetzt werden sollte, weil wir können das nicht einfach streichen.
Auf jeden Fall. Und wenn man das sagt, dann sagen die Leute, was, du willst den Kindern Pornos zeigen? Ich denke mir so, nein, ich will die Kinder darüber aufklären, was Pornografie ist, weil die werden so oder so irgendwann mal damit konfrontiert. Und wenn du sie alleine lässt, dann gibst du denen nicht die Chance, dass sie verstehen, okay, was ist das, dass sie eine Entscheidung treffen, so nein, ich möchte das nicht sehen oder dass sie das einordnen können. Und das ist so wichtig, genau. Und das ist einfach echt so eine Frechheit, finde ich, dass so dass gesagt wird, so, nee, für den Schutz der Kinder machen wir, wie die Medienanstalten darüber reden, so, ah, die armen Kinder, die müssen wir schützen. Ich denke mal so, eure Politik ist dafür direkt verantwortlich, dass es weniger Ressourcen gibt, dass es weniger Bilder gibt, die altersgerecht sind. Dass es weniger Pornografie gibt, die andere Formate fördern, die Sexualaufklärung eventuell fördern könnten, weil ihr so zensiert und die Leute so wegekelt mit eurer Politik, die einfach total, das macht total Wirtschaft untragbar, in Deutschland ein vernünftiges Pornogeschäft zu machen, es sei denn, man ist die Deutsche Telekom. So. Und ich denke mir so, es ist so heuchlerisch. Weißt du, dann kommen diese. Sorry, aber wirklich, das ist wirklich so ärgerlich, diese Medienanstalten, wo ganz klar dahinter irgendwie ein religiöser Wahnsinn dahinter steckt und sich aber echt schön reden mit Deutschland, ne, mit den Kindern und Pornosucht und so weiter. Und das ist so, das ist eine Lüge und ihr wisst das ganz genau und ihr verwendet solche Wörter, ne, beladene Wörter wie eben Kinderschutz und Pornosucht, um euren Zweck zu folgen. Und das ist ganz klar, ne, eine moralische Politik, die ihr führt. Und das ist, ja, shame on you, so schämt euch. Ich finde das wirklich schrecklich. Und darüber muss die deutsche Bevölkerung aufgeklärt werden, dass das der Fall ist, so, weil das sind Steuergelder.
Ja, ich finde das tatsächlich auch. Und ich finde auch schwierig, dass, wie dann der erste Zugang zur Pornografie ist. Weil der ist dann alleine, der ist vielleicht zur Pornografie, die eventuell in dem Alter nicht einfach so unhinterfragt konsumiert werden sollte. Und uns begegnet auch immer wieder, wie quasi, also vor allem halt im Bereich weiblicher Sexualität, weil ich finde, der Mainstream-Porno ist halt sehr male-gaze-mäßig aufgebaut. Und das ist, wie wir Porno lernen. Und auch, dass weibliche Sexualität so funktioniert, was sie ja überhaupt nicht tut. Und das finde ich auch ganz, ganz fatal, weil es gibt nirgendwo anders, es sei denn, man guckt jetzt ganz proaktiv, setzt sich proaktiv mit der eigenen Sexualität auseinander. Aber es gibt nirgendwo anders einfach frei zugänglich, ganz einfach zugänglich Material darüber, wie funktioniert denn überhaupt meine weibliche Sexualität.
Ganz genau. Genau, und das fehlt. Und was auch schwieriger, sprich zugänglich ist, ist einfach, ja, Pornografie, die einen anderen Anspruch hat, als nur eine gewisse Teil der Gesellschaft eine Masturbationsvorlage zu liefern, was ich persönlich jetzt nicht schlecht finde. Ne? Ich habe nichts gegen reine Unterhaltungspornografie, die Wix-Vorlage ist. So, ich finde, es hat auch seine Berechtigung, das ist gut und schön. So. Und das sollte man auch nicht schämen. Aber das sollte natürlich nicht der einzige einzig zugängliche und allgegenwärtige pornografische Produkt sein. Und das Problem ist, dass Pornografie genauso wie jedes anderes Medium muss produziert werden. Das kostet Geld. Und dann eben, ne, es gibt so viel diverse Pornografie, es gibt so viele unterschiedliche Bilder, Körper und so weiter, aber das kostet eben Geld. Und die Leute wollen aber nicht Geld bezahlen für Pornografie, weil das eben, weil es so schambehaftet ist, weil es irgendwie, also Frauen denken eh nicht, dass die Pornografie für sie ist, also sie suchen das nicht mal. Männer zum Teil eben schämen sich dafür, gerade nicht, ich sage jetzt mal gerade linke feministische Männer, die denken so, ja, irgendwie ist es, die benutzen es, aber fühlen sich schlecht dabei. Und deswegen recherchieren sie auch nicht weiter und konsumieren dennoch irgendwie auch freie Produkte auf dem Internet und so. Und es bedarf auch einfach eine riesen Aufklärung, eben nicht nur für Jugendliche, sondern auch für Erwachsene. Einfach um den Umgang mit Pornografie zu ändern, damit eben andere Formate gefördert werden, damit die Leute wissen, es gibt andere Formate und ich kann die fördern, indem ich ein Abo kaufe, ne, oder die Person, man kann ja mittlerweile direkt die Performenden unterstützen, die einen bestimmten Content generieren. Und idealerweise gibt es natürlich einfach wirklich eine Förderung davon. Ich meine, wenn wir, ich sage immer ein Beispiel, stell dir vor, es gäbe keine Kinos und kein Fernsehen und kein, ne, öffentlich-rechtlichen, es gäbe nur YouTube. YouTube wäre der einzige Ort, YouTube und TikTok wären die einzigen Orte, wo mediale Produkte konsumiert werden. Ja, das ist eine harte Algorithmus, kapitalistische Marktlogik, die dahinter steckt. Und es wäre super schwierig, bestimmte künstlerische oder andere Produkte zu generieren. Es wird alles nur das, was funktioniert, das ein Algorithmus liefert, das, was Clickbait wird, wo die Leute schnell drauf klicken, das, was schnell konsumiert wird. Aber deswegen gibt es gesellschaftlich halt Filmförderung und Kunstförderung und eben öffentlich-rechtlichen Kanäle, wo eben Sachen und Inhalte gefördert werden, die in dem freien Markt so nicht wirklich wirtschaftlich tragbar sind. Und das fehlt halt in Pornografie, in der Pornografieindustrie.
Ah, also das gibt's gar nicht, dass öffentliche Gelder dafür bereitgestellt werden, dass man sich auf irgendwelche Förderungen bewerben kann. Nein, okay.
Nein, das ist explizit ausgeschlossen. Und zwar, das halte ich fest, dass das richtig schlimm finde ich, in den Richtlinien von den Filmförderungen in Deutschland und andere Orte auch, aber explizit in Deutschland, gibt es eine Klausel, die sagt, es werden keine gewaltverherrlichenden oder pornografischen Inhalten gefördert. Das heißt, Gewaltverherrlichung wird gleichgestellt mit der expliziten Darstellung von Sexualität. Also wäre die explizite Darstellung von Sexualität gleich Gewalt? Und das ist eben leider dieser feministische Anti-Porno-Diskurs, der sagt, Pornos sind Gewalt gegen Frauen. Das total absurd ist einfach, weil warum sollte die Darstellung von Sexualität frauenfeindlich sein? Das ist einfach ein tief sitzendes Frauenbild als Opfer und als, ja, sexuelle Opfer und kein sexueller Subjekt dahinter. Und das müssen wir ändern. Und ja, wir müssen die Filmförderung Guidelines ändern. Wir müssen dieses Verständnis ändern, damit eben ein Produkt, was pornografisch ist, auch eine Chance hat. Und wissen, ich sage jetzt nicht, dass alle Pornografie soll gefördert werden. Natürlich nicht so. Es wird ja auch nicht alle Filme gefördert. So, ne, bestimmte Filme müssen nicht gefördert werden, weil sie haben eh kommerziellen Erfolg. So. Dennoch werden die gefördert, aber egal, ist dann nicht so. Aber eben, wir müssen einfach den Raum schaffen, wir müssen die Finanzierungswege und die Vertriebswege ändern, damit ein anderer Porno auch wirtschaftlich tragbar ist. Und leider müssen Sachen in einer kapitalistischen Gesellschaft wirtschaftlich tragbar sein, damit alle bezahlt werden. damit es ethisch ist, muss es eben das geben.
Das wusste ich gar nicht, dass Pornos wirklich überhaupt nicht öffentlich gefördert werden.
Nee, null. Nee, nee.
Das ist
komplett ausgeschlossen. Es gibt nirgendwo auf der Welt, meines Wissens, dass
wow.
Pornos gefördert werden. Nein, es ist wirklich, es ist einfach eine, eben deswegen ist die Industrie so für sich allein gestellt. Und es ist nicht nur das, du hast so viele Hindernisse. Guck mal, sagen wir so, du willst im Internet irgendwas verkaufen, sagen wir eine Socke. Dann gibt es 1000 Optionen, wo du deine Webseite aufbauen kannst. Ne? Hier von Shopify to Wix to whatever. Und dann willst du, und das sind alle toll und super easy und ja, haben 1000 Functionalities. Und dann willst du ein Bezahlsystem haben. Also auch 1000 Optionen. Jeder ist günstiger, du zahlst ungefähr 1% vielleicht. Okay, du willst ein Porno verkaufen im Internet. Erstmal, diese ganze Plattform, die steht dir nicht zur Verfügung. Du kannst keine Wix-Plattform oder nichts kannst du gebrauchen. Nicht wegen gesetzlich, sondern weil diese Firmen, die meistens in den USA sitzen, aus moralischen Gründen nicht mit der Industrie arbeiten und sagen, diese Inhalte fördern wir nicht. Vimeo, alles, diese ganze Plattform. Und dann kommt es noch schlimmer, okay, du willst jetzt ein Porno verkaufen, damit du deine Leute zahlen kannst und weiter produzieren kannst. Haha, die Bezahlsysteme, die nehmen alle keine Porno-Plattform. Das heißt, du hast nur ungefähr 3 Optionen, alle richtig schlecht.
Ja.
Und die nehmen auch noch 16% anstatt 1% deiner Einkünfte. Ja, fang jetzt damit an. Also das ist so schwierig. Plus du darfst nirgendwo Werbung machen, plus dein Instagram-Account wird gelöscht natürlich und Shadowban und deine Sachen nicht gezeigt. Plus. So, es ist so schwierig. Deswegen, weißt du, wenn ich sage so, dass die Leute denken so, ah ja, Pornos, da steckt viel Geld drin. Und gleichzeitig wissen aber, ah, Pornos sind umsonst. Und es ist so, was nun? Steckt da Geld drin oder ist es umsonst? Und die Antwort ist natürlich, es ist komplex.
Ja.
Aber wenn man, ich sage jetzt mal so, wenn man irgendeinen politischen, künstlerischen, aufklärerischen, keine Ahnung, irgendwas Anspruch hat an die eigene Pornografie, die man macht, das ist verdammt schwer, ein Produkt zu machen, was wirtschaftlich tragbar ist. Ich sage nicht unmöglich. Ich habe zum Beispiel, Lustery ist für mich etwas, wo ich einfach so verdammt stolz bin, ehrlich gesagt, weil ich stehe hundertprozentig hinter diesem Produkt. Es sind Paare, die Sex haben, so wie sie möchten. Ich finde, das ist aufklärerisch, ganz ehrlich. Und ich mache mich vielleicht strafbar damit, indem ich das sage. Aber ich glaube, das wäre für einen 17-Jähriger genau das Richtige zu schauen. Zwei Menschen, die sich lieben und erzählen von ihrer Beziehung und erzählen, wie sie das erste Mal Sex hatte und erzählen, wie sich das Sexleben entwickelt hat und dann zeigen, wie sie Sex haben. Ich glaube, das ist so viel wert, ja. Und ich habe es aber geschafft, mit dieser Plattform eben auch eine Company aufzubauen, wo ich Menschen angestellt habe und denen irgendwie ein monatlicheres Geld gebe. Und das funktioniert. Und ich zahle auch die Menschen, die auf der Plattform sind, so, ne? Aber es war, ganz ehrlich, was verdammt schwierig. So.
Ja.
Und ich schaffe das zum Beispiel mit anderen Produkten, die nicht Amateurporn sind, also mit Sachen, die mehr filmischen Anspruch haben, habe ich das nicht geschafft. Ich schaffe das nicht, das Ding auf den Boden zu stampfen. So.
Und würdest du sagen, also wenn wir auf Frauen gucken und auf Fantasien und weil du ja auch am Anfang meintest, Gruppensex, dass das so gut ankommt und deswegen du jetzt auch Lustry machst und so weiter?
Ja.
Wie verhalten sich Frauen oder KonsumentInnen in der ganzen Sache?
Ja, und zwar ist das so, dass Frauen natürlich nicht oder Menschen, die als Frau sozialisiert werden, wird nicht nahegelegt, dass Porno etwas ist für sie. Weißt du, es gibt mittlerweile, alles ändert sich mit der Zeit, ne, und der Kultur und keine Ahnung, früher, weiß ich nicht, in den 50ern war Deo ein Produkt für Männer und heutzutage ist es so. Und Porno ist aktuell gesellschaftlich nicht unbedingt ein Produkt für Frauen. Die Menschen denken, das ist so von Männern für Männer. Und deswegen lernen die Frauen nicht, dass eben Pornografie etwas ist, was Teil ihr Leben, Teil ihrer Sexualität, was ihr Leben bereichern kann. Eines der wichtigen Gründe, warum es ein unterschiedlicher Verhalten gibt zwischen Frauen und Männern zur Sexualität. Jetzt natürlich, ne, nochmal der binär gesprochen, natürlich gibt es da tausend anderen Nuancen und so. Aber es ist, weil Frauen sich schämen und Frauen nicht denken, dass das Teil ihrer Sexualität ist. Dennoch schauen so viele Frauen Porno. Ich meine, eigentlich ist es fast... Man sieht ja, wie gerne Frauen Porno schauen, obwohl denen das nicht nahegelegt wird, sie das trotzdem machen. Ne? Und weil wenn wir auf Fantasien kommen, ich glaube, es gibt natürlich unterschiedliche Art, also klar, Frau ist nicht gleich Frau, jede Frau hat unterschiedliche Begehren und Wünsche und Fantasien und so weiter. Und ich glaube schon, dass das, also was ich beobachte bei Lustry, es gibt schon sehr viele Frauen, die sehr gerne eben dieses Echte, diese, was heißt echt, ich passe damit auch auf, weil es heißt nicht, dass Pornodarstellerinnen nicht einen echten Körper haben. Wir haben natürlich einen echten Körper. Aber ich sag mal, Körper, die jetzt nicht so unbedingt Schönheitsidealen oder Normen entsprechen. So. Und Frauen fühlen sich vielleicht wohler, eben in der Diversität ne, von Körpern sehen, weil sie sich selbst vielleicht dann nicht so judgen oder vergleichen. Ne? Aber gleichzeitig gibt es auch viele, viele Frauen, die extrem, ich sage jetzt mal, harte Fantasien haben. Und gerade Sachen wie, ne, wie Gangbangs-Fantasien oder Fantasien, die irgendwie mit Gewalt zu tun haben, sind was beliebter zum Teil proportionell bei Frauen als bei Männern. Was interessant ist, man denkt immer so, Hardcore-Pornografie, das ist so Männersache. Stimmt nicht ganz. Genau, das finde ich irgendwie spannend. Das muss man, aber eben, das ist so spannend, das erzählt uns so viel von uns und unserer Kultur und unserer Gesellschaft und unserer Identität. Und das müsste man sich genauer anschauen. Aber leider sind ganz viele Studien oder Herangehensweise an dieses Thema so voreingenommen. Und es wird immer, anstatt dass man sich das neutral anschaut, erstmal ohne zu judgen, ne, ohne zu verurteilen, ist das richtig, ist das falsch, ist das moralisch verwertlich. Es ist so, ey, lass uns das erstmal anschauen. Wie viele Frauen, was schauen sich diese Menschen an? Was turnt die an? Wie wird das benutzt? So, das ist total spannend. So, das müssten wir uns eben in Ruhe und unbeschwert anschauen, um über uns selbst zu lernen.
Ich fand das total spannend. Vor ein paar Jahren habe ich mal eine Statistik gesehen, was Frauen in Suchmasken auf Pornoplattformen eingeben und was Männer eingeben. Was Männer eingeben, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht mehr. Aber ich weiß, dass bei Frauen sehr, sehr vorne mit dabei war Lesbien oder irgendwelche, ich sag mal, lesbische Pornografie. Und dann dachte ich mir erstmal so, es hat erstmal Irritation in mir vorgerufen. Und dann habe ich mich damit weiter befasst und dachte mir am Ende, ah ja, okay, aber es macht halt auch total Sinn, weil Frauen, glaube ich, den Blickwinkel eher haben, dass sie sich mit der jeweiligen Person irgendwie identifizieren, also mit der jeweiligen Frau und so weiter. Und zum Beispiel ich, sage ich mal, in diesem Mainstream-Pornografie, bei mir zieht sich da immer alles zusammen, weil die Frau ist halt oft nicht feucht genug und das sieht irgendwie eher alles, finde ich, schmerzhaft aus. Ich stelle mir das eher immer sehr schmerzhaft an. Das macht mich dann nicht sehr an. Genau, und bei Lesbien-Pornos ist die Sache für mich auch ganz anders, weil das irgendwie, finde ich, viel, also dass in der Mainstream-Pornografie dann doch mehr noch irgendwie eine weibliche Komponente, weiblichen Blickwinkel, wie auch immer, mit reinbringt, als wenn es jetzt einfach binäre Paare sind. Ich weiß nicht, verstehst du, was ich sage?
Ja, ich verstehe es total. Das macht total Sinn. Und weißt du, was auch noch witzig ist dazu? Es gibt ganz viele Frauen, heterosexuelle Frauen, schauen sich schwule Pornos an. Und das ist auch spannend, weil man fragt sich so, wieso? Ah, weil mit wem identifizieren die sich jetzt? Aber vielleicht identifizieren die sich gar nicht, sondern die mögen einfach diese Männerkörper schauen. Und oft bei Heteropornografie sieht man eher, ist der Fokus eher auf den weiblichen Körper. Und die Hetero-Frauen sind so, nee, aber ich möchte bitte die Muckis von den Typen sehen.
Ja.
Und außerdem gibt es da auch keine Frauen. Und dann ist es so ein bisschen, weil eben diese Ideen von, hat die Frau Spaß, ist das jetzt gut, war das jetzt ethisch? Die Frage stellt sich gar nicht, weil, das sind nur Männer. Und das ist, finde ich auch total spannend. Und eben solche Sachen, die überraschen uns, ne? Wie du sagst, du hast gesagt, warum eigentlich lesbische Porno? Und man könnte sich auch genauso denken, ja, warum schwule Porno und so weiter? Und das hat aber alles immer Gründe. Und dann natürlich sind das auch Generalisierungen oder Verallgemeinerungen. Und dann bei jedem einzelnen Fall gibt es natürlich einen anderen persönlichen, subjektiven, vielleicht nicht mal irgendwie existierenden oder unerfindlichen Grund. So. Und das ist es eben. Es ist so komplex und spannend und manchmal überraschend. Ja.
Ja. Und weil ich finde, dass Konsens noch ein ganz wichtiges Thema ist in Pornografie. Und
ja,
ich gehe davon aus, bei euch, wenn es ethisch produziert ist und mit Intimitätskoordination und so weiter, dass da auch sehr auf Konsens geachtet wird.
Klar, für uns ist ein Vernehmen auf jeden Fall, ne, sehr, sehr wichtig. Ich möchte eine Sache sagen. Natürlich gibt es Drehs, also ne, ich will jetzt nicht sagen, es gibt keine Drehs in der Industrie, wo Menschen, andere Menschen, ne, versuchen, irgendwo hinzubringen, wo sie nicht wollen oder wo einfach Sachen nicht richtig ausgesprochen werden und so weiter. Aber das ist nicht die Mehrheit. Weil es gibt so ein Gefühl, dass die meisten Pornos irgendwie unethisch seien oder wo es gebe keinen Konsens. Und das stimmt einfach nicht. Wie gesagt, ich finde, man muss natürlich sagen können, es gibt scheiß Drehs und es gibt scheiß Produzenten. Das ist scheiße, das darf nicht sein, dass jeder einzelne Set, wo eine Frau oder Mann oder egal oder Person irgendwie nicht richtig aufgeklärt wurde oder irgendwie, ne, irgendwie gepusht wurde, irgendwas zu machen, was ich nicht wollte, ist natürlich absolut unakzeptabel. Das gibt es leider auch in der Musik und Film und wie gesagt, alle Industrien. So ist es überall inakzeptabel. Aber es stimmt einfach nicht, dass die meisten Drehs im Porno so seien. Weißt du, und ich finde das schon wichtig, weil ich finde, wenn man einen Film sieht, man kann nicht wirklich sagen, wie sah die Produktion aus. Und weißt du, dieses Gefühl von dir ist absolut berechtigt. Also wenn du sagst, so, well, ich gucke mir das dann und irgendwie gibt mir das kein gutes Gefühl oder ich spüre da eher Schmerz oder so. Und das ist dein Gefühl und das wird dir niemandem wegnehmen. So. Ja. Aber de facto, ich hätte zum Beispiel, oder ich sag mal so, ich relate so, weil es gab viele Produkte, die ich mir angeguckt habe und wo ich ein schlechtes Gefühl hatte. Und ich hatte das Gefühl so, oh, kann ja wohl nicht gut sein, irgendwie das ist eine Männerfantasie so weiter. Und dann habe ich die Frauen kennengelernt, die das drehen. Und viele sind so, nee, das macht mir voll Spaß. Das ist genau mein Ding. So. Und erzähl mir bitte nicht, dass ich da ausgebeutet werde, weil ich mache das gerne und das ist mein Job. Und was soll das? So, was unterstellst du mir da? Und ich musste halt schlucken und denken so, oh wow, okay, ich habe da was projiziert. Was vielleicht hatte das mehr mit mir zu tun, als mit das, was ich gesehen habe. Oder mit anderen Bildern, die für mich dann durch diese anderen Bilder irgendwie geholt werden oder so. Und mein Lernen daraus ist, du kannst ein Produkt nicht bei dem Endprodukt judgen. So. Also du kannst ein Endprodukt sehen, wo du denkst, so, guck mal, das war so schön und da ist total liebevoll und Dings und das war bestimmt ein ganz toller Set. Und du weißt ehrlich gesagt nicht, ob vielleicht es so nicht war, weil am Ende die Leute performen, ja. Und du weißt nicht, ob da welche Gespräche, welche Konflikte es gab, ob jemand, du weißt es einfach wirklich. Und genauso wenig, und gerade wenn man Sachen sieht, die sehr hart wirken, du weißt einfach nicht, ob davor eine Stunde lang Gespräch darüber gab, wie viel Gleitgel off-Kamera getan wurde, wie viel andere Tricks einfach angeboten. Pornos sind ja das Kino. Es gibt so viele Tricks, die angewendet werden, um natürlich das Ganze spektakulär erscheinen zu lassen. Meine Erfahrung zum Beispiel mit sehr erfahrenen professionellen Pornodarsteller, also Männer, sie haben das drauf, irgendwie so Sex zu haben, dass das so aussieht, dass es richtig hart ist. Die wissen aber ganz genau, ist das für die Kamera. Und dann zum Beispiel, die gehen nicht ganz tief rein, weil wenn du mit dem Penis ganz tief reingehst, dann siehst du den Penis nicht mehr. Das ist für die Kamera uninteressant. Das heißt, deswegen sind Penisse oft so lang beim Porno, aber am liebsten hast du es drin und hast aber noch viel draußen, damit man sieht. So, weißt du, was ich meine?
Nein.
Und also, es sind jetzt keine Details, aber ich finde, die sind total aufschlussreich, weil man denkt so, ja, stimmt, das macht Sinn. Und dann tun die so, als würden sie richtig hart in dem Moment picken. Aber de facto gehen sie nicht ganz tief drin. Es ist nicht so hart. Weißt du? Zum Beispiel, jetzt ist wirklich nur ein Beispiel von Tausenden, die ich dir erzählen könnte, wie man das dreht und wie man das für die Kamera macht, damit es in einer besonderen Art und Weise aussieht. Aber das fühlt sich so nicht an.
Mini-Memo. Ethik erkennt man nicht an der Optik. Ein häufiger Denkfehler ist, was sanft aussieht, ist ethisch und was wild aussieht, ist problematisch. Ethik entscheidet sich aber nicht an Bildern und Eindrücken, sondern an Information, Transparenz, Kommunikation, Einvernehmen und so weiter. Ein Raum kann sehr ruhig und langsam und leise sein und trotzdem übergriffig und ein Raum kann laut, intensiv oder explizit sein und gleichzeitig sicher. Es stellt sich also die Frage, wie können wir wegkommen von moralischen Schnellurteilen und hinkommen zu echter Differenzierung?
Und natürlich gibt es manche Stellungen, du sagst so, ey, du willst man nie ficken, weil das ist keine bequeme Stellung. So. Und das macht man nur, weil das kameratechnisch gut ausschaut. Und es gibt manche Ausstellungen, die wirklich nicht komfortabel sind. Und man denkt so, okay, das kann sich einfach nicht gut anfühlen und tut es auch nicht. Es ist eine akrobatische Leistung in dem Moment. Weißt du? Aber es muss nicht schlimm sein, es muss nicht schmerzhaft sein. Weißt du? Und deswegen braucht man auch mehr Aufklärung, finde ich, darüber, wie wird Pornos gemacht und was passiert da und was für Tricks angewendet werden, damit wir eine Medienkompetenz entwickeln. Und eben nicht unbedingt Sachen projizieren und uns denken so, was war das, wenn wir wissen, wie es aussieht. Deswegen mache ich zum Beispiel sehr viel Making-ofs und ich zeige so, wie sieht es am Pornoset aus? Wie sind die Gespräche, die davor gehabt werden? Wie bereiten sich die Darsteller, DarstellerInnen vor? Weil das, was du siehst, ist nicht, zack, wir kommen an und los geht. Du hast 3 Stunden Vorbereitung mit Gesprächen, mit Duschen, mit Analdusche, mit Gleitgel, mit Dehnen, keine Ahnung, sind 1000 Sachen. So. Und darüber müssen wir alle aufgeklärt werden, damit wir kein falsches Bild davon bekommen, glaube ich.
Ja, ich dachte mir jetzt auch gerade in deiner Erzählung, die du gemacht hast, ich rede oder denke immer nur über die jeweiligen Personen, aber ich spreche gar nicht mit den Menschen, sondern stülpe denen einfach nur das, was ich irgendwie annehme und was ich denke und was ich irgendwo höre, gelesen habe, wie auch immer, das stülpe ich denen auf aus der Welt, aus der ich gucke. Aber ich hab mich gar nicht mit den Menschen auseinandergesetzt. Also ist total super, danke.
Genau, nee, aber das passiert eben nicht nur dir, sondern die meisten, weil das die Medien ja das ganz oft machen. Die reden über die Industrie, die reden über Sachen und reden aber nicht mit den Menschen. Und die verbreiten einfach irgendwelche Ideen. Weißt du, wie oft habe ich auf Instagram und Twitter mir von jemandem sagen lassen, wie es so aussieht in der Pornindustrie. Ich meine so, Entschuldigung, woher willst du es wissen? Mhm. Du weißt es nicht. Du warst noch nie in der Nähe von einer Pornodarstellerin. Ich meine, you wish. So. Und du warst nie auf einem Set. Und die Leute wissen es aber. Die haben irgendwie eine Netflix-Doku gesehen, mal vor 5 Jahren, die eine ganz bestimmte Nischenteil der Industrie gezeigt hat in Miami. So. Weißt du, Hot Girls Wanted. Und dann meinen sie genau zu wissen, wie es in der Pornindustrie abgeht. Und ich denke mir so, nee. Du weißt es nicht, wie es in Budapest ausschaut, wie es in Prag ausschaut, wie es in Los Angeles ausschaut oder Vegas. Du hast gar keine Ahnung. Und erzähl mir bitte nicht, wie es aussieht, weil ich war da. Ich kann dir sagen. Und ich sage ja nicht, oh, es ist alles wunderschön und Scharafenland. Nein, natürlich nicht. Es ist eine Industrie. So, es gibt Schönes und Schlechtes. Genauso wie in jeder Industrie. Mhm. Aber, und es gibt vieles Schlechtes, weißt du? Aber witzigerweise, manches von dem Schlechtes, wo ich denke mir so, oh, da muss man echt hingucken, darüber muss man reden, ist gar nicht unbedingt das, was in den Medien dann, weil das ist nicht so, das alles muss immer diese Narrative bedienen von, die armen Frauen, Opfer und so. Und wenn ich sage oft so, hey, weißt du was, die Männer werden da nicht so gut behandelt, ehrlich gesagt. Das interessiert aber nicht keiner, weil das ist so, das passt nicht im Bild so. Man denkt so, die Männer, die Hengste gehen da und haben halt ganz viel Sex so. Oder keine Ahnung, was die Leute denken. Und ich denke mir so, nee, das ist ein richtig harter Job für Männer. Das ist Leistungsdruck und da gibt es mittlerweile Praxen, womit ich mich zum Beispiel nicht unbedingt wohlfühle. Und darüber will aber niemand reden. Weißt du? Weil die Männer sind doch nicht die Opfer. Die Opfer sind die Frauen. Und wie kann es denn sein, dass Frauen irgendwie, es gibt so viele Frauen in der Industrie, die super stark sind, Unmengen an Geld haben, Unmengen an Macht haben. So. Ja. Zum Teil auch Arschlöcher sind. Weißt du, ich meine, es gibt ja Männer und Frauen Arschlöcher. Und darüber will man aber auch nicht hören. Über diese ganze Superstadt, nicht nur Arschlöcher, richtig gute, intelligente, artikulierte, eine tolle Frauen, die es gibt in der Industrie. Darüber will man niemanden hören. Darüber wollen die Medien nicht berichten. Mit denen will man nicht sprechen.
Ja. Ja, das finde ich super, super spannend. Und weil mit Blick auf die Zeit, weil wir jetzt schon fast eine Stunde gesprochen haben und meine letzte Frage an dich wäre jetzt noch, was du dir wünschen würdest für die Frauen, also sag ich mal, hinter der Kamera, vor der Kamera, die KonsumentInnen, also für Frauen, die mit Porno in Berührung sind. Insgesamt, was würdest du dir dafür wünschen in deiner Idealwelt?
In meiner Idealwelt würden Frauen, egal ob vor, hinter der Kamera oder vor dem Screen, vor dem Computer, würden sie keine Scham spüren und keine Schuldgefühle. Ich glaube wirklich, dass Scham und Schuldgefühle die schlechteste Gefühle sind, die man in Bezug auf Sexualität haben kann. Und ich glaube, das schadet uns. Das schadet unsere Beziehung mit unserem Körper und dementsprechend auch unsere Beziehung zu Sexualität und zu anderen Menschen. Und ich wünsche mir einfach eine Gesellschaft, die mehr auf Aufklärung, Kommunikation, Transparenz und Einvernehmen setzt, die vernünftige Ressourcen macht, die Diversität und inklusive Ressourcen schafft, wo es auch um die Zelebration von Sex und Sexualität und Lust geht. Und allen Menschen, ne, Frau, Mann, Trans, whatever, den Raum, den Freiraum gibt, um eine sexuelle Selbstbestimmung ausleben zu können.
Ah, das ist schön und also wirklich vielen, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich hab wahnsinnig viel gelernt.
Danke dir, das freut mich so. Ich fand das total spannend auch. Das ehrt mich. Ich meine, du bist ja Expertin. Das ehrt mich natürlich auch, was mit beigetragen zu können. Danke dir.
Wenn du Lust hast auf mehr, abonnier uns, teil die Folge oder schreib uns auf Insta.
Unter lustwandel.eu. Bis bald.